Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement Podcasts. Heute haben wir eine ganz besondere Episode für Sie vorbereitet. Wir werden uns mit der faszinierenden Welt der Forschung und Entwicklung im Bereich Entwässerungsrinnen beschäftigen. Unser Gast ist Herr Dr. Bernd Schiller, langjähriger Leiter der Forschungsabteilung bei Hauraton. Herr Dr. Schiller wird uns einen tiefen Einblick in die Forschungsgebiete, besondere Entwicklungen und aktuelle Themen bei Hauraton geben. Ja, lassen Sie uns direkt ins Gespräch einsteigen und unseren Experten begrüßen. Hallo, Herr Dr. Schiller.
Schönen guten Tag, Frau Haller.
Ja, schön, dass Sie zu Gast sind, von zu Hause aus. Ne? Wir haben eine Online-Aufnahme. Ich habe schon gesagt, Sie waren langjähriger Leiter der Forschungsabteilung. Vielleicht gerade noch mal kurz zum Einstieg für die Zuhörer. Was ist Ihre Rolle bei Hauraton und was sind so Ihre Erfahrungen in der Forschungsabteilung?
Ja, im Wesentlichen plane, organisiere und koordiniere ich die Forschungsprojekte bei Hauraton. Dabei ist das Erreichen der Projektziele natürlich von allerhöchster Bedeutung. Was für alle Forschungsprojekte gilt, und darin sehe ich auch einen wesentlichen Punkt für mich, das ist neben dem Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen und der gültigen Richtlinien vor allem, dass die Projekte einen hohen Kundennutzen aufweisen müssen und dass sie nutzerfreundlich sein sollten. Bevor man also intensiv mit der Projektumsetzung beginnt, muss man sich hierüber intensiv Gedanken machen. Insbesondere ist es vorteilhaft in diesem Zusammenhang, wenn man ein USP für sich entdeckt. Konkret bedeutet das, wenn ich zum Beispiel eine neue Rinne entwickeln soll, dann überlege ich zusammen mit meinem Team, welche neuen Features man möglicherweise einarbeiten kann, die einen weiteren zusätzlichen Nutzen für die Kunden bieten könnten. Ja, weiter zu meiner Rolle bei Hauraton. Speziell bei allen Projekten gibt es zwei kritische Phasen, die überproportional viel Zeit in Anspruch nehmen können und die über Erfolg oder Nichterfolg entscheiden. Das ist zum einen die Anlaufphase. Viele Projekte bleiben schon in der Konzeptphase hängen. Hier muss man intensiv Projektmarketing betreiben. Neben dem Kundennutzen muss natürlich auch der Nutzen für das Unternehmen herausgearbeitet werden. Dazu ist nicht nur eine gründliche Machbarkeitsanalyse erforderlich, sondern auch eine ehrliche Risikoabschätzung. Nur bei vollkommener Transparenz können zielführende Entscheidungen von der GL erwartet werden. Projektunsicherheiten sind dabei in jedem Fall kontraproduktiv, wie man sich vorstellen kann. Eine zweite kritische Phase ist die Phase der Industrialisierung. Bevor in teure Werkzeuge investiert wird, müssen natürlich die technischen Parameter abgesichert werden, durch Prototypen, durch Berechnungen, durch Vortests. Muss nicht nur die Funktionalität oder die Funktionsfähigkeit, sondern auch die Fertigbarkeit gegeben sein. Hierbei sind natürlich Netzwerke von großer Wichtigkeit, da man in der Regel nicht alle Spezialisten im eigenen Unternehmen hat. Auch das ist eine wichtige Rolle, die von mir wahrgenommen wird. Und was meistens nicht beachtet wird oder bedacht wird, das ist das Einhalten der Zielkosten. Das ist essentiell. Bei uns laufen die Projekte daher nach dem Target-Costing-Ansatz. Also werden die Zielkosten überschritten oder ist das Umsetzungsrisiko zu hoch, wird das Projekt in der Regel natürlich auch nicht umgesetzt. Diese Phase, also die Industrialisierung, birgt noch ein weiteres Risiko, denn wenn erstmal die Lieferantenauswahl getroffen und die Aufträge vergeben wurden, kann man an dem Produkt selber nicht mehr viel ändern. Im schlimmsten Fall ist das neu gebaute Werkzeug nicht nutzbar. Zum Glück ist das bisher noch nicht passiert und hier möchte ich mich vor allem bei meinen kompetenten Kollegen im Team bedanken. Also zurück zu meiner Rolle bei Hauraton. Sowohl die Anlaufphase und die Industrialisierungsphase sind echte Führungsaufgaben, die voll in meinen Verantwortungsbereich fallen.
Wie kommt es denn überhaupt zu einem Forschungsprojekt oder einem Forschungsgebiet?
Wir beschäftigen uns mit wichtigen gesellschaftlichen Themen. Das ist also einmal das große Rahmenthema Ressourceneffizienz. Wie kann man also konkret Material bzw. Gewicht einsparen, ohne die Qualität der Produkte zu beeinträchtigen? Hier versuchen wir natürlich mit den Themen Leichtbau oder smarte Oberflächen gute Ergebnisse zu erreichen, beziehungsweise wir können hier auch Ergebnisse im Rahmen eines Forschungsvorhabens vorweisen. Das Einsparen von Rohstoffen durch Verwendung geeigneter Rezyklate oder durch den Einsatz industrieller Sekundärstoffe ist ein weiteres Thema, womit wir uns im Rahmen der Forschung beschäftigen. Ein zweites Hauptforschungsgebiet, also neben der Ressourceneffizienz, ist das Thema Energieeffizienz, auch Treibhauspotenzial unserer Produkte. Damit beschäftigen wir uns auch. Und zwar geht es da einmal um das Optimieren von Fertigungsprozessen. Insbesondere kürzere Zykluszeiten sind hier gefragt und das Vermeiden durch Ausschuss und das durch Unterstützung und Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das ist also auch ein Forschungsthema, was bei uns intensiv läuft. Und es geht auch um das Optimieren von Rezepturen, zum Beispiel durch den Einsatz klinkerreduzierter Zemente oder durch den Einbau von CO2-Senken in den Beton. Auch auf diesem Thema sind wir unterwegs und können eben auch hier gute Ergebnisse bereits vorweisen.
Was sind jetzt so besondere Entwicklungen oder Forschungsprojekte aus den letzten Jahren, die Sie jetzt besonders hervorheben würden?
Also ein Projekt, was wir jetzt schon seit einigen Jahren im Einsatz haben, das ist sehr erfolgreich, das ist die Entwicklung der Regenwasserreinigungsanlage Clean. Dieses Projekt ist ja im Sommer 2010 erstmalig, haben wir da einen Auftrag bekommen, da war die Entwicklung im Grunde oder die Forschung zu Ende. Mit diesem System kann man zum Beispiel verkehrsverursachtes bzw. durch Fahrzeuge partikulär verunreinigtes Niederschlagswasser reinigen und anschließend versickern lassen. Diese Reinigungsleistung der Anlage liegt bei weit über 95% und ich denke mal, es gibt im Moment kein System, was annähernd so leistungsstark ist wie unser Clean-System. Das ist schon, wie gesagt, einige Jahre her. Ein weiteres Thema, wo wir unterwegs waren, das waren die Entwicklung von Kunststoffabdeckungen der höheren Festigkeitsklassen. Da haben wir die Fibertech-Abdeckung entwickelt. Man kann also Abdeckungen aus Gusseisen durch Kunststoffabdeckungen ersetzen. Die Vorteile sind hier, man hat ein deutlich leichteres Gewicht, man spart also Transportgewichte, also Transportkosten. Man kann die Abdeckungen leichter einbauen. Die Abdeckungen rosten natürlich nicht. Darüber hinaus lassen sich natürlich auch mit Kunststoff als Werkstoff sehr anspruchsvolle Designs verwirklichen. So, wir haben zu dem Thema haben wir auch Langzeittests gemacht an Versuchsanlagen in Amerika, wo sehr viel Sonne scheint, Florida und Arizona. Da haben wir die Teile schon seit 10 Jahren im Test und können also auch heute mit Sicherheit sagen, dass die einfach witterungsbeständig sind und halten. Ja, und jetzt ein Projekt aus der aktuellen Zeit. Das waren ja jetzt Projekte, die schon ein bisschen älter sind. Da haben wir zum Beispiel ein Produktsortiment in der Pipeline, wo wir etwa 20% an Material einsparen, ohne die Beständigkeit oder die Funktionalität negativ zu beeinträchtigen. Also hier realisieren wir in diesem aktuellen Projekt Ressourceneffizienz und Energieeffizienz gleichermaßen.
Jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit der Kunststoffabdeckung, mit dem Fibertech. Zählt das jetzt eher zu einem Forschungsprojekt oder eher zu einem Entwicklungsprojekt? Wo grenzen Sie das ab?
Man muss es anders ausdrücken. Der Unterschied zwischen Forschung und Entwicklung ist ja folgender. Forschung ist, wenn man aus Geld Wissenschaft und Entwicklung ist, wenn man aus Wissen Geld macht. Also so kann man sich das vorstellen. Das heißt also, die Forschung selber ist natürlich, erstmal geht es da um eine Art Vorentwicklung. Also da beschäftigt man sich natürlich mit Sachen, die es noch nicht gibt. Und bei der Fibertech, das ist so ein Zwischending, kann man sagen. Also das Entwickeln von Kunststoffprodukten ist natürlich eine Entwicklung, das ist irgendwo klar. Aber es gab viele Unbekannte bei dem ganzen Thema. Da waren viele Dinge, die man vorher austesten musste, weil es einfach keine Erfahrungen gibt. Bei einer Kunststoffabdeckung, oder man kann sich ja vorstellen, Kunststoffteile, die gibt es ja vor allem im Automobilbereich. Ne? Die sind also irgendwo am Fahrzeug verteilt, auch außen, aber dann sind sie halt überlackiert. Unsere Teile, die liegen in der Verkehrsfläche, da kommt Frost ran, da kommt Tausalz ran, da kommen auch mal Öl oder irgendwelche Fremdstoffe an die Abdeckungen ran. Das heißt, da geht es darum, wie kann man oder welche Werkstoffe muss ich wählen und was muss ich beachten, damit es hier keine Probleme gibt. Also da war natürlich schon auch ein ganz schöner Forschungsteil dahinter. Deswegen würde ich sagen, halb Forschung, halb Entwicklung ist das.
Okay. Haben wir ein gutes Beispiel rausgepickt.
Ja.
Wie beeinflussen jetzt aktuelle Trends oder aktuelle Herausforderungen der Kunden in der Baubranche insgesamt Ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Hauraton?
Ein Teil haben wir ja schon in der Frage, Ihrer zweiten Frage beantwortet. Unsere Aufgaben ziehen wir natürlich auch unter Berücksichtigung von Trends oder besser müsste man sagen Megatrends. weil Megatrend ist ja zum Beispiel Klimawandel, das ist ja so ein Megatrend. Daraus leitet sich ja das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, das leitet sich ja daraus im Grunde ab. Bei der Entwicklung neuer Produkte geht es zu guter Letzt immer um den Kundennutzen. Ja, also im Qualitätswesen wird da gerne immer ein Beispiel mit der Wäscheleine genannt. So kann man zum Beispiel die Reißfestigkeit einer Wäscheleine deutlich erhöhen und damit auch Werbung machen. Also man kann sagen, unsere Wäscheleine hat doppelte Reißfestigkeit wie der Wettbewerb. Nur wem ist denn von uns schon mal eine Wäscheleine gerissen? Das heißt, der Kunde wird das zwar registrieren, aber wird vermutlich nicht bereit sein, mehr Geld dafür auszugeben, weil er eben keinen Nutzen für sich selber sieht. Ja, und so eben ist das auch mit unseren Produkten. Unsere Kunden wollen robuste, gut funktionierende Bauteile haben, die sich einfach und schnell einbauen lassen und das zu einem fairen Preis. Unsere Kunden wollen außerdem auch einen guten und zuverlässigen Service. Trendthemen, wie zum Beispiel das Thema Umwelt oder Klimawandel, wird dabei natürlich immer wichtiger. Bei öffentlichen Ausschreibungen, das ist natürlich länderabhängig, werden immer häufiger Umweltdaten abgefragt oder Umweltzertifikate verlangt. Auch der Personal bei der Personalbeschaffung, also im Einstellungsgespräch, wird von den Kandidaten häufig das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Und natürlich liegt ein Schwerpunkt der Forschung dementsprechend auch genau auf diesem Thema.
Kommen wir konkret zu einer Entwässerungsrinne, konkret auf eine Beton, also auf eine Faserfix-Entwässerungsrinne. Was gibt es da speziell an diesem Produkt jetzt an Forschungsgebieten?
Im Thema Beton arbeiten wir ganz konkret an dem Thema 3D-Betondruck. Da geht es also einmal darum, kann man durch 3D-Druck eventuell irgendwo an der Rinne Gewichte einsparen, also um das Thema Leichtbau. Mhm. Das ist ein Thema und es gibt noch ein zweites Thema. Wir wissen natürlich, dass Beton, da ist natürlich Zement enthalten und wir wissen alle, Zement ist einer der, der Umweltsünder, möchte ich mal vorsichtig sagen, wo viel CO2 entsteht. Die Zementindustrie ist da sehr aktiv dabei, das zu reduzieren, indem sie klinkerreduzierte Zemente kreieren. Und die nutzen wir auch. Wir machen auch damit Versuche. Aber trotzdem ist es so, dass wir natürlich keine Nullbilanz hinbekommen. Das heißt, wir können den Klinkeranteil etwas verringern. Dadurch wird die CO2-Belastung natürlich etwas günstiger ausfallen, aber wir kommen nicht auf Null. Wir wollen ja, das wird ja auch politisch immer mehr gefordert, wir wollen ja irgendwo klimaneutral werden. Das heißt also, speziell in dem Thema versuchen wir über CO2 senken. Das sind also speziell Produkte, die wir aus der Pyrolyse gewinnen, gegenzuwirken und das gegeneinander aufzurechnen. Das heißt also, dass wir einen Teil A CO2 auf der einen Seite natürlich verursachen, indem wir diesen klinkerreduzierten Zement einsetzen, auf der anderen Seite aber eine Senke einbauen, einen Zusatzstoff B, der CO2 speichert oder speichern kann. Und dadurch machen wir letztendlich unser Produkt, also am Ende kommt eine Nullbilanz raus. Und da sind wir ganz aktiv dran. Bei Entwässerungsthemen, da gibt es also einige Parameter, die eine Rolle spielen oder die man in dem Zusammenhang untersuchen muss. Das ist also einmal das Thema Material. Welches Material setze ich ein? Weil eine Rinne soll ja ein gutes Fließverhalten, eine gute Hydraulik aufweisen. Und da ist ja oftmals die Frage, spielt das Material eine Rolle? Also ist es besser, die Rinne aus Kunststoff, aus Beton oder Polymerbeton zu bauen? Ein zweites Thema ist die Geometrie der Rinne. Ist es besser, ich habe eine U-Form oder ein V oder ein nahezu Kastenprofil? Die Form der Rinne spielt eine wichtige Rolle. Ja, und dann gibt es natürlich noch Themen wie das Gefälle, das wir natürlich selber nicht beeinflussen können, also nur indem wir vielleicht eine Gefällerinne anbieten. Aber Gefälle wird ja meistens in der Natur vorgegeben. Und ich glaube, es ist ganz klar, das einfachste Thema ist das Thema Gefälle. Wenn ich irgendwo ein Gefälle in der Rinne habe, dann fließt das Wasser natürlich besser ab, als wenn ich das Gefälle nicht habe. Wir wissen aber auch durch unsere Untersuchungen, dass Rinnen, die eben völlig waagerecht liegen, trotzdem leer laufen. Also die laufen leer. Ich brauche das Gefälle nicht, um die Rinne leer zu bekommen. Es bleiben dann möglicherweise natürlich so ein paar Pfützen stehen oder Feuchtstellen. Aber die Rinne läuft auf jeden Fall vor. Je größer das Gefälle, desto besser. Das ist, glaube ich, relativ unstrittig. Wo es immer Diskussionen gegeben hat, das ist das Thema U- oder V-Rinne. Da haben wir also Rinnen gemacht, Versuche gemacht beim IAB in Weimar in diesem Fall und haben das auch gut dokumentieren können. Das ist also rausgekommen, beziehungsweise wir haben das anders getestet. Wir haben getestet, wie kriegen wir Schmutzbestandteile besser aus der Rinne rausgespült. Also wir haben nicht die Fließgeschwindigkeit bestimmt. Da wird zwar immer drüber geredet, die ist aber eigentlich mehr oder weniger uninteressant. Wichtig ist ja, kann sich die Rinne selber reinigen oder kann ich den Schmutz ausspülen? Und da haben wir also festgestellt, dass das U- und die V-Form nahezu gleich abschneiden. Da gibt es also keine erkennbaren Unterschiede. Wir haben aber festgestellt, dass eine Rinne, die fast ein Kastenprofil hat, an den Ecken vielleicht leicht gerundet ist, dass die Rinne sich deutlich besser verhält als das U und als das V. Also das ist ein Ergebnis dieser hydraulischen Untersuchungen, die wir gemacht haben. Das hängt eben damit zusammen, dass beim V sich quasi so ein richtiger Stopfen bildet und der ganze Wasserdruck auf diesem Schmutztropfen. Und bei einer Kastenrinne verteilt sich der Straßenschmutz eben über die Breite, baut also nicht so hoch auf und kann dann im Grunde so eben leichter mitgerissen werden. Also muss man sich das im Grunde vorstellen. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass der Werkstoff keine Rolle spielt. Also sowohl Polymerbeton als auch Beton als auch ein völlig glatter Kunststoff zeigen keinen Einfluss auf das Abfließverhalten oder auf das Sedimentationsverhalten der Rinnen. Also das sind so Untersuchungen, die wir im Rahmen eines Forschungsvorhabens durchgeführt haben.
Auch die Selbstreinigungsfunktion unterscheidet sich nicht aufgrund des Materials.
Auch das unterscheidet sich nicht auf des Materials. Was negativen Einfluss hat, das haben wir auch getestet. Das sind Einbauten. Wir haben in dem Zusammenhang auch mal getestet, wenn man irgendwelche Einbauten, Strukturen in der Rinne hat, ob man durch diese künstlich geschaffenen Turbulenzen, ob man dadurch vielleicht ein besseres Räumverhalten hat. Es ist aber nicht so. In der Tat nimmt man aus dem Wasser eben Energie raus. Man bremst das ab und das Reinigungsverhalten wird schlechter. Also wir brauchen Rinnen, die glatt sind, also die keine Strukturelemente haben. Aber Beton, Polymerbeton, Kunststoff unterscheiden sich in ihrem Oberflächenverhalten nicht derart, dass es da irgendwo signifikant Einflussgrößen gibt.
Da liegt die Entscheidungsfindung dann bei anderen, ja, bei anderen Faktoren, ne, aber dann eben nicht im Fließverhalten, nicht in der Leistung, in der Reinigungsleistung, genau.
Ja.
Gut. Was mich noch interessieren würde, wenn Sie jetzt mitten in so einem Forschungsprojekt stecken oder in einem Entwicklungsprojekt, wie arbeiten Sie mit Planern, Landschaftsarchitekten oder auch Galabauern? Wie arbeiten Sie da mit Kunden zusammen?
Also intensiv, ich sag's mal so, intensiv zusammenarbeiten mit Planern und Architekten, das tut ja unser Projektteam, das wir ja auch im Haus haben. Die arbeiten natürlich projektbezogen sehr intensiv mit denen zusammen. Natürlich haben auch wir Kontakte, Architekten beispielsweise, die schauen zunächst mal auf ein schickes Design. Und da haben wir natürlich Gesprächspartner, wo wir hingehen und sagen, wie könntet ihr euch das denn vorstellen? Also da geht's mehr so um Designfragen, die man so im Hinterkopf hat. Und bei den Planern ist es so, wir haben natürlich auch Kontakt zu einigen Planungsbüros. Da geht es dann insbesondere darum, wenn wir uns erkundigen wollen, wie der Einbau verbessert werden kann, welche Rolle die Wartung spielt, was man dabei beachten muss. Also so praktische Dinge, die man so im Handling mit der Rinne später braucht. Da sprechen wir uns dann eben mit Ingenieurbüros ab, zu denen wir dann auch guten Kontakt haben.
Hat man dann einfach so ein paar an der Hand, an die man sich immer mal wieder wenden kann,
die da bereitstehen? Genau, das ist denn so aus dem Leben entstehen da irgendwo Netzwerke. Meistens ist es so, man hat Kontakte, weil die mal irgendwo Fragen hatten oder man hat mal zusammen irgendwelche Dinge beantwortet, die über den Vertrieb nicht gelöst werden konnten. Und da bauen sich dann so im Laufe eines Berufslebens gute Kontakte auf, die man dann natürlich auch immer gerne dann später nutzt.
Jetzt ist ein Projekt gegen Ende zu, ne? Man hat eine Lösung gefunden. Wie finden jetzt die Tests statt? Also wie werden die Ergebnisse, die man entwickelt hat, dann validiert, bevor sie dann auf den Markt kommen?
Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich und hängt jeweils vom Produkt oder vom Projekt ab, das bearbeitet wird. Es gibt ja mehr oder weniger Produkterweiterung oder Produktweiterentwicklungen, wo man im Grunde irgendetwas entwickelt, also wo man auf Erfahrungen zurückgreifen kann. Da macht man dann eben so die üblichen Tests. Wir müssen ja, das ist ja hinreichend bekannt, die EN 1433 erfüllen. Das heißt, wir müssen natürlich, wenn wir eine Produktweiterentwicklung haben, diese Tests einfach durchführen. Dauerhaftigkeit, Beständigkeit und Dichtheit, das sind ja so die drei Themen. Das macht man natürlich bei externen, das kann man natürlich zunächst intern machen, aber wir brauchen ja letztendlich auch externe Zeugnisse. Und das macht man dann natürlich bei externen Partnern. Das könnte zum Beispiel das KIT in Karlsruhe sein. Dann gibt es eine andere Art von Projekten, das sind Rezepturentwicklungsprojekte. Das heißt also, die Form des Teils wird eigentlich nicht geändert, sondern es geht da ausschließlich um neue Rezepte, die man hat, zum Beispiel in Beton. Es können aber auch andere Kunststoffe sein, die man einsetzt, also andere Kunststoffquellen. Da ist es natürlich so, die Sachen werden in der Regel erstmal im Labor vorgetestet. Da gibt es Verfahren, also zum Beispiel, wenn wir im Betonwerk etwas machen, dann testen wir das mit einem Proctor-Gerät. Da gehen wir nicht direkt auf die große Versuchs- oder Betriebsanlage. Da macht man erstmal Vortests in einem Proctor-Gerät und schaut, was kommt raus, wie verhält sich das Material. Und dann werden eben auch Zylinder oder Würfel angefertigt, die testet man durch. Und erst wenn man merkt, okay, die Teile sind okay, die kann man, also die Richtlinien und Vorgaben werden eingehalten, dann macht man im letzten Schritt einen Versuch auf der Großanlage, auf der Fertigungsanlage. Da sind dann natürlich der Betriebsleiter und die QS-Leute dabei und begleiten diese Versuche. Und dann versucht man das eben im Großen umzusetzen. Und meistens, wenn die Laborversuche gut ausgehen, dann läuft es in der Regel auch im Betrieb gut. Das ist auch wichtig so, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt eine Mischermenge angerührt haben und die müssen Sie anschließend verwerfen, weil sie nicht verarbeitbar ist, das ist natürlich nicht so zielführend. Mhm. Ja, und dann gibt es eben noch die Produktneuentwicklungen. Das ist eigentlich die schwierigste und ja, qualitativ hochwertigste oder anspruchsvollste Aufgabe. Da sind dann in der Regel auch neue Werkzeuge oder Formen erforderlich. Und da ist es dann so, dass man vorab, also wenn man die Detailplanung hinter sich hat, Funktionsprototypen herstellt, wenn es geht, die man dann eben im Vorfeld testen kann. Ist das nicht möglich, muss man dann eben sofort in ein Werkzeug investieren. Und das ist natürlich immer so ein bisschen mit einem Risiko behaftet. Da wird man sich dann eben in der Planung schon so Hintertürchen vorsehen, falls die Funktion nicht auf Anhieb erreicht werden kann. Also nehmen wir mal an, wir arbeiten an einer neuen Abdeckung. Die wird jetzt natürlich durch irgendwelche Programme berechnet. Und jetzt will man natürlich das so machen, dass die Abdeckung nicht zu schwer ist. Wir haben ja Zielkosten einzuhalten, das haben wir ja schon mal gesagt. Und wir gehen erstmal mit einem relativ leichten Gewicht an die Sache. Wir versuchen, die Berechnung gerade so zu erfüllen. So, jetzt stellen wir möglicherweise im Test fest, das Werkzeug ist jetzt fertig und wir stellen im Test fest, da fehlen uns noch ein paar Kilonewton, um die Festigkeit hinzubekommen. So, und jetzt brauchen sie halt diese Hintertürchen. Das heißt also, unser Konstrukteur, der wird also vorher bei der Verrippung, wenn er die Rippen setzt und so weiter, dann wird er darauf achten, dass man die im Notfall eben auch aufdicken kann, also breiter machen kann. Im schlimmsten Fall müssen wir dann ein Werkzeug nochmal unter die Fräsmaschine legen, müssen da nochmal ein paar Dinge nacharbeiten und dann im zweiten Schritt kommen wir dann eben in der Regel auf die Leistung. Es geht einfach darum, wir wollen die Teile nicht überdimensionieren. Darum geht es im Grunde. Ne? Und das ist eben die Vorgehensweise. Ja, und die Tests, da gibt es dann eben sehr viele Möglichkeiten. Wir selber haben natürlich im Labor einige Möglichkeiten, aber wir können natürlich längst nicht alles machen.
Mir fällt jetzt gerade noch ein großes Entwicklungsprojekt oder ja, sagen Sie jetzt gleich, war das jetzt ein Forschungs- oder Entwicklungsprojekt, wo es um die neue Rezeptur mit den Basaltfasern zum Beispiel ging.
Ja.
Erstmal die Frage, war das jetzt Forschung oder war das Entwicklung?
Sagen wir mal, das würde ich jetzt eigentlich im Grunde auch eher so als Entwicklungsprojekt sehen. Auch da ist natürlich ein Neuheitsgrad dabei. Es ist ja so, in Beton wird ja, oder wenn man Fasern in Beton reinmacht, dann macht man ja in der Regel Glasfasern rein, das ist ja bekannt, oder man macht eben Kunststofffasern rein, das ist auch bekannt. Und wir haben ja in den früheren Jahren beides auch gemacht. Basalt als Faser ist im Beton eigentlich neu. Es ist Neuland. Also insofern hat es auch ein bisschen was mit Forschung wieder zu tun. Wir machen die Fasern ja bewusst nicht rein, um die statische Festigkeit zu verbessern. Also Fasern werden ja häufig in großen Mengen reingemacht, damit der Beton einfach fester wird. Das machen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, weil den Beton, den wir haben, der ist fest genug. Also wir schießen da eigentlich sogar über das Norm, in der Norm zitierte Ziel hinaus. Wir leisten eigentlich schon mit unserem Beton mehr, als wir müssten. Die Fasern, die wir reinmachen, haben eine Bedeutung. Wir wollen, dass unser Beton ein geringeres Schwindverhalten hat. Also Beton, wenn er fest wird, dann schwindet der, wird also kleiner im Volumen. Und wenn Sie Fasern reinmachen, da braucht man denn gar nicht so viel. Das reicht. Dadurch verhindern wir das Schwinden. Das ist das eine. Das zweite Thema ist, wir verhindern, dass sich Risse bilden in der Oberfläche. Das heißt also, die Dauerhaftigkeit wird dadurch verbessert, weil wenn Wasser oder Frosttausalzwasser reinläuft in die Körper, also über die Oberflächen, dann kann das nicht so gut eindringen in den Beton. Also das heißt also, wir haben diese Rissebildung nicht. Das ist ein weiterer Vorteil. Und das haben wir natürlich dann, wo wir uns für die Basaltfaser entschieden haben, natürlich nachprüfen müssen und haben das natürlich auch dann tatsächlich auch gefunden und bestätigt gefunden. Warum haben wir die Basaltfaser reingemacht? Wir hatten ja vorher die Kunststofffaser im Beton. Jetzt kennen wir ja die Debatte mit den Kunststofffasern, also mit Mikrokunststoffe. Das ist ja auch immer ein Thema. Und dann haben wir eben gesagt, okay, unsere Betonrinde, das ist eben ein völlig natürliches mineralisches Produkt. Und da wollen wir eben auch die Bestandteile, auch wenn sie noch so niedrig sind, die wollen wir dann eben auch konsistent durchziehen. Und deswegen haben wir uns dafür die Basaltfaser entschieden.
Auch zwecks Recycelbarkeit, ne?
Auch wegen Recycling, genau, Kunststoff, genau. Es ist eben ein hundertprozentig mineralischer Stoff. Das heißt also, beim Recycling gibt es da null Probleme.
Jetzt über das Jetzige können wir schwer sprechen, ne? Da wollen wir natürlich auch nicht zu viel verraten. Aber lassen Sie uns mal noch weiter in die Zukunft schauen. Wo sehen Sie speziell bei Entwässerungsrinnen noch Entwicklungspotenzial oder wo neue Technologien, die eventuell kommen? Was gibt es da ja aus Ihrer Erfahrung raus? Was erwartet uns da in der Zukunft?
Ja gut, ich denke, dass in Zukunft neue Verfahren in unserer Branche auch bei Hauraton Einzug nehmen werden. Das ist beispielsweise der 3D-Druck, der sowohl im Bereich Beton, aber auch im Bereich Kunststoff eingesetzt werden kann. In der Kunststofffertigung reden wir bisher meistens immer von Kunststoff-Spritzgussteilen. Das findet man auch in der EN 1433. Spiegelt das so ein bisschen wieder, wenn man da so durchguckt. Da wird es auch andere Verfahren wie das Pressverfahren geben, was da Einzug nehmen wird. Es werden neue Werkstoffe hinzukommen. Das sollte man im Übrigen auch bei der Überarbeitung der unserer Branchennorm der EN 1433 berücksichtigen. Da wird es auch zukünftig, auch aufgrund der CO2-Debatte, nicht genormte Werkstoffe gehen. Beispielsweise das Thema Beton. Da gibt es ja die EN 206, da ist ja der Beton klar ja, beschrieben, wie ein Normbeton auszusehen hat. Diese CO2-reduzierten Betone werden nicht alle, die werden Sie nicht alle in der EN 206 wiederfinden, sondern da werden Sie dann eben auch Stoffe haben, dann zukünftig, wo es eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gibt. Das wird uns erwarten, denke ich mal. Und es wird natürlich auch, es werden auch andere Themen natürlich in den Vordergrund kommen. In der Vergangenheit hat sich ja unsere Branche sehr stark mit dem Thema Abführen von Wasser beschäftigt. Wir wissen, in den letzten Jahren spielt deswegen das Thema Regenwasserbewirtschaftung oder Regenwassermanagement eine zunehmend große Rolle. Das heißt also, die smarte Regenwasserbewirtschaftung wird eben auch ein Thema der Zukunft werden. Wir haben das ja auch schon bei der letzten IFA vorgestellt, das Thema. Und in dem Zusammenhang wird dann natürlich auch die Sensortechnik oder auch die Sensorfusion und die digitale Auswertung natürlich da eine ganz große Rolle in der Zukunft spielen.
Sensorfusion, auch ein schöner Begriff.
Ja, es ist ja so, nur zur Erklärung, Sie können natürlich mit 5 Sensoren, können Sie ja 5 verschiedene Dinge messen, Temperatur, Feuchte, was weiß ich, Geschwindigkeiten, Viskosität. Nun ist es ja meistens so, dass die Dinge ja auch in der Wechselwirkung stehen. Das heißt, also die verändern sich ja nur selbstständig, sondern die Änderung eines Parameters beeinflusst möglicherweise auch zwei, drei andere Parameter. Und diese Zusammenhänge zu erkennen und zu beschreiben, das ist ja denn das, was man unter Sensorfusion versteht. Also die Schwierigkeit liegt ja daraus, aus fünf verschiedenen Informationen die richtige abzuleiten. Hm. Und das ist eben darunter zu verstehen.
Ja, Herr Dr. Schiller, ich fand es unheimlich interessant, in die verschiedenen Gebiete mal tiefer reinzuschauen. Vielen Dank für diesen Einblick. Ich glaube auch für unsere Hörer, die eher das fertige Produkt einfach sehen, ne, oder das fertige System planen oder ja, einsetzen. Das ist auch mal ganz interessant, die Hintergründe dazu zu hören und so ein bisschen besser zu verstehen.
Ja. Ja, hat wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau Haller.
Vielen Dank. Ja, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Sie haben interessante Einblicke bekommen, Ihr Wissen erweitert und freuen uns sehr auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.